Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC Ausgabe 190. Und das ist eine weitere Ausgabe unserer Vitamin A Roadshow und zwar aus Köln. Zusammen mit Nils Zündorf von Dept, ehemals Factor A, spreche ich über so viele geile Themen. Also das Netzwerktreffen war an sich schon mega, mega geil und ich kann euch nur empfehlen, noch nach München vorbeizukommen oder im April nach Mannheim zu Snox. Das macht unfassbar viel Spaß. Aber worüber habe ich auf diesem Event an sich mit Nils gesprochen? Wir haben zwei Themen maßgeblich behandelt und diskutiert. Das erste ist, wie kann es eigentlich sein, dass der E-Commerce oder dass Amazon in der E-Commerce-Strategie bei großen Marken oder Marken insgesamt immer noch nicht voll integriert ist in die E-Commerce-Strategie. Das ist ein sehr spannendes Thema und die Einblicke da von Nils sind sehr wertvoll. Vielen Dank dafür. Und dann die zweite Hälfte, und dann geht es um die Amazon Marketing Cloud, um AMC. Na, quasi eine Folge davon, dass die E-Commerce-Strategie und Amazon-Strategie nicht perfekt miteinander zusammenweben und parallel schön exekutiert werden, ist das Ergebnis, dass auch die AMC bisher sehr underutilized ist, also dass sie bisher kaum Fuß gefasst hat und in der Strategie von Marken kaum eine Rolle spielen, obwohl sie so viel Potenzial bietet. Da machen Nils und ich einen richtig schönen Deep Dive. Was kann sie? Was kann sie jetzt schon? Was wird sie bald können? Und warum fokussiert Amazon die so und pusht die so? Zu guter Letzt ein kleiner Bonus noch, ja, das dritte Thema, wenn ich das nochmal so herauskarven kann. Am Ende sprechen wir auch über die Retail-Media-Strategie an sich und über die Trends, die wir in den USA, aber auch in Deutschland und in Europa sehen. Stichwort Kaufland, Otto und so weiter. Was passiert da oder auch nicht? Wie schätzt er das ein und was sind da eigentlich die nächsten Marktplätze und spannenden Trends, die da am Horizont auf uns zukommen? Es war ein so intensiver, spannender Austausch. Vielen Dank dafür. Und es gab viele coole Fragen auch aus dem Publikum. Also hört gerne bis zum Ende. Es hat sich, wird sich gelohnt haben. Und vielen Dank nochmal, Nils, dass wir bei euch in Köln, in eurem Office, diesen geilen Termin halten konnten und uns so perfekt toll austauschen konnten. Hat mich sehr gefreut. Wenn ihr auch dabei sein wollt, ich schaue mal ganz kurz, wann kommt diese Folge eigentlich raus? Am 13.03. veröffentlichen wir diese Folge. Und wenn ihr auch dabei sein wollt in München, dann kommt morgen nach München. Da könnt ihr dabei sein. Oder, das wird wahrscheinlich zu kurzfristig sein, wir sind am 11. April in Mannheim bei Snox. Und da werde ich zusammen mit Johannes eine super coole Podcast-Folge aufnehmen. Das weiß ich jetzt schon, weil die Folgen mit Johannes immer sehr geil sind. Aber wir werden da auch ein sehr schönes Netzwerk-Event haben bei Snox im Office und erwarten Dutzende, Hunderte Leute. Also schnell sein, dass ihr auch noch einen Platz bekommt. Das wird ein krönender Abschluss unserer Vitamin A Roadshow. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit dem Interview mit Nils von Dept.
Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nothoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC.
Nils, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Die nächste Station im Vitamin A Podcast Roadshow durch Deutschland, Station Nummer 3 im schönen Köln. Vielen Dank, dass wir hier bei euch bei Dept sein können und ein bisschen über Amazon sprechen können, ein bisschen über die Trends. Wir gucken ein bisschen in Organisation rein, warum da Amazon immer noch nicht richtig geil in die E-Commerce-Strategie reingewandert ist und sprechen über die AMC und sprechen über Retail-Media in Deutschland und international. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Und wie gesagt, vielen Dank, dass wir hier bei euch sein können. Du bist nicht das allererste Mal hier bei uns im Vitamin A Podcast. Wir haben schon ein, zwei Folgen gemacht. Ich glaube, wir haben schon mal eine ganze Folge gemacht. Ein Special haben wir schon gemacht. Aber nichtsdestotrotz, Nils, du bist
von Anfang an bei Factor A dabei, dann seid ihr zu Depp gekommen und gemerged. Erzähl mal, was macht der jetzt gerade? Und die ich noch nicht kenne, mag dann mal, hol doch mal einmal aus.
Okay, ich hole einmal aus. Genau, ich bin Nils Zindorf. Wir haben vor 2016, 15, 16 die Factor A gegründet. Eigentlich Factor A, B und C. Das war damals für Amazon, eBay und China. eBay hat keinen so irgendwie interessiert und China war ein bisschen früh. Jetzt vielleicht können wir wieder mit Factor T anfangen. Timo oder so. Genau, und sind dann sehr, sehr schnell stark gewachsen und vor allem auch international gewachsen und sind jetzt vor 5 Jahren, glaube ich, sogar schon in die Debt-Gruppe aufgenommen worden. Ja. Das hat irgendwie keiner gemerkt, weil da stand also Factor A Part of Debt, aber das Part of Debt hat jeder vergessen. Und ja, jetzt letztes Jahr haben wir gerebrandet und damit hat sich aber auch viel geändert, im Grunde genommen schon auf dem Weg, weil wir nicht mehr nur noch Amazon gemacht haben, sondern früh erkannt haben, eigentlich muss man Amazon komplett einbinden in die ganze Digitalstrategie und vor allem E-Commerce-Strategie. Und wir auch gemerkt haben, gerade für die großen Player, also unsere Zielgruppe sind immer ja so große Vendoren, mittlerweile Hybridgeschichten, aber große internationale Marken, die müssen es eigentlich ganzheitlich anschauen. Und ja, jetzt Teil von Debt, also eigentlich schon seit 5 Jahren, aber jetzt offiziell. Und sind da in dem sogenannten Growth Marketing Team. Das heißt, wir bilden alles ab von TikTok-Commerce bis halt langweiligen Amazon-PPC.
Es ist, ja. Böse langweilig.
Aber im Grunde genommen bilden wir jetzt komplett alles ab und das halt auch nicht mehr nur für Amazon, sondern für mittlerweile über 50 Marktplätze weltweit.
Wow.
Jo. Krass. Und das ist so in a nutshell.
Nice.
Genau. Ich schimpfe mich jetzt Partner. Das heißt, ich bin letztes Jahr aus dem operativen Geschäft ausgetreten und darf jetzt so was Tolles machen wie mit dir heute.
Ach, sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du dir dann die Zeit genommen hast. Und wie ist das so aus dem Operativen raus?
Ich kann es empfehlen. aber man hat natürlich schon dann irgendwann, wenn man so ein Gründergehen hat und Entrepreneurship gehen, dann fängt irgendwann der Kopf wieder an zu rattern. Und weiß nicht, wie viele jetzt den Podcast hören, die das glücklicherweise ein Exit hinter sich haben, aber man überlegt dann schon, wie kann man weitergehen. Man ist am Markt dran, deswegen finde ich auch sowas wie heute super spannend. Weil ich bin ja auch irgendwie Nerd immer noch und dann zu gucken, was passiert, was bewegt sich im Markt und kann sich halt darauf ein bisschen mehr fokussieren, ohne jetzt wieder in deinem Fall wieder zurück in den Norden zu müssen und 40 E-Mails im Postfach zu haben von irgendwelchen anderen Themen.
Ja, was ich spannend finde, wenn du jetzt sagst, okay, Exit, neue Sache. Ich meine, was man jetzt gelernt hat in den letzten Jahren, alleine wie man im Amazon-Business oder in dem Business, in dem wir grundsätzlich jetzt gerade drin sind und auch wie man Unternehmen führt, ist natürlich, oh Gott, was würde ich alles anders machen, wenn ich jetzt noch mal starten würde als vor 10 Jahren? Ja, also das ist natürlich auch irgendwie, deswegen kann ich schon verstehen, dass es, dass man dieses Wissen irgendwie gerne anwenden will. Ne? Also
das auf jeden Fall. Ja. Also vor allem, es hatte ja so viel geändert. Am Anfang alle 60 Mann in einem Büro, das viel zu klein ist, alle in Köln und jetzt irgendwie 18 verschiedene Länder wohnen und leben die Mitarbeitenden und das zu steuern, das ist halt ein ganz anderes Thema. Ja. Genauso halt gleiches Thema, dann halt wirklich die Ads auch zu steuern. Auf einmal nicht nur, ich kann nur schöne Sponsored Products machen, der Rest ist eh egal. Oder wie sie damals hießen, PDAs und Autobidding. Und jetzt halt, ich habe auf einmal 27 Möglichkeiten, 30, was mache ich eigentlich alles? Ja. Also es ist ähnlich eigentlich in der Komplexität.
Ja, krass, das stimmt.
Ja.
Ja, okay. Oder gibt es Eiswürfel? du hattest gerade schon ein bisschen erzählt und ich hatte es auch im Vorgespräch mit einem der Gäste hier, dass das Thema Amazon Ads immer noch nicht, erstaunlicherweise oder langsam immer noch Leute aufwachen und verstehen, dass das Thema nicht ganz unwichtig ist.
Ja.
Man wundert sich. Aber hey, da kommen immer neue Brands auf mich zu und die haben jetzt auch erkannt, sie wollen mal Werbung machen und ist ja schon gut. Also ich bin immer noch fassungslos, dass sie jetzt immer noch erst noch Leute aufwachen und Unternehmen aufwachen und doch teilweise sehr große Unternehmen. Wie ist dein Blick da drauf? Passiert das immer noch regelmäßig? Ist das Tempo immer noch genauso gleich oder Apps langsam ab und so langsam sind wirklich mal alle on board?
Ich glaube, unheimlich viel geholfen hat natürlich die Corona-Zeit, dass alle mal gesagt haben, okay, was ist eigentlich unsere Digitalstrategie und wo können wir jetzt verkaufen? Also da sind teilweise Brands und klassische Retailer auf uns zugekommen, die auf einmal gesagt haben, wir müssen jetzt mal was machen, wir müssen Marktplatzgeschäft starten. Viele dann Hals über Kopf. Man liest ja in den News jetzt auch, der ein oder andere rudert jetzt komplett wieder zurück, weil einfach voll rein, keine Prozesse dahinter. Ich meine, Treasury jetzt pleite. Im Grunde genommen sind viele so da reingegangen jetzt, die jetzt wieder den Stecker ziehen, sagen, funktioniert nicht, rechnet sich nicht. Obwohl es sich ja grundsätzlich rechnen kann. Was man schon sagen muss bei den, sage ich mal, die auch schon länger dabei sind, die Gewichtung ist immer noch völlig absurd meiner Meinung nach. Wo du sagst, okay, was in Google reingesteckt wird oder auch in Facebook, was vielleicht gar nicht mehr zur Zielgruppe passt unbedingt. Und das im Verhältnis zu Gewichten zu einem Retail-Media, wo ich ja immer noch darauf rechne, dass mein Erstkauf sich rechnet in vielen Fällen. Krass. Und Google so smart war und eine Customer Lifetime Value sehr früh eingeführt hat. Das kommt ja alles noch, dass es in die Richtung geht, dass Voll. Der Kanal hat meiner Meinung nach in vielen Bereichen immer noch nicht die Effizienzgrenzpunkt erreicht. Und jetzt ist aber so der, das muss man dann auf der anderen Seite auch so sehen, Google und Facebook haben halt 10 Jahre jeden Marketingmanager auf diesem Planeten beackert, wir müssen das tun. Mhm. Und Amazon hat versucht, ihren Sales Manager zu beackern und sagen, wir müssen das tun. Die aber immer gesagt haben, unsere P&L, also Amazon muss sich rechnen als Kanal. Mhm. Und dieser Shift ist immer noch super langsam.
Ja.
Hochpolitisch meiner Meinung nach, weil die Sales-Leute nicht ihr Budget abgeben wollen.
Voll, ja.
Und auf der anderen Seite die Marketing-Leute jetzt reingehen und die Sales-Leute sagen, ich habe keine Ahnung von unseren Deals. Und das sind die Themen, für die jetzt vielleicht auch zuhören, ein bisschen länger dabei sind. Die gab es vor 6 Jahren schon. Aber ja. Das Schlimme ist, ja, es ist so.
Ist immer noch so.
Gerade deutscher Mittelstand, ja. Solche Themen. Und ich habe mal,
wenn ich auf Fischen werfen darf, ja, im Bereich ist so, dass unsere Hersteller oder weiß ich was halt immer noch die Fachhändler beliefern. Und die tun sich immer noch schwer, bei Amazon direkt reinzugehen. Die wird dann immer natürlich Geschäft. Aber man versucht halt irgendwie seine Händler dann jemanden, das sind ja kleine Unternehmen halt,
ja.
Seine 100, 2, 400 Händler noch irgendwie zu schützen halt. Ne?
Ja.
Die bekriegen sich natürlich längst bei Amazon. Ja. So, aber wenn dann halt die wichtigen Händler von denen oder Fachhändler von diesen Herstellern dann irgendwie die Krise kriegen oder aussteigen, das ist dann auch wieder ein Problem halt für mich. Also hat eh noch ein bisschen Angst. Aber ich habe jetzt speziell in den letzten 6 bis 12 Monaten gemerkt, dass es denen mittlerweile egal ist, weil die wollen jeden Chef machen. Und da wird gerade radikal Gas gegeben in dem Bereich. Ne?
Ich meine, man muss ja sagen, wir hatten ja diesen Corona-Boom. Alle hatten Probleme nur mit Supply Chain und nicht zu verkaufen. Jetzt kommt es natürlich auf den Bereich an, aber gerade jetzt das Fachhandelsthema, was wir jetzt merken, ist unter dem Deckmantel Retail Media bildest du halt nicht nur ab, Amazon zu bespielen, sondern wir hatten jetzt einen ganz klassischen Hersteller aus der DIY-Branche, der gesagt hat, könnt ihr den Content auch für den Fachhandel machen, die sind nämlich auch online, könnt ihr das komplett mitmachen. Und jetzt ist häufig die Strategie, da sind wir schon wieder bei der Einbindung, zu sagen, okay, wie kann ich zum Beispiel einen Master-Content herstellen und den über alle rausrollen, ja, sodass auch der Fachhandel was davon hat. Oder im speziellen Fall dann auch zu sagen, womit beliefere ich dann Amazon oder auch nicht. Und was wir häufig, also wir haben da das Thema jetzt wirklich ja fast 10 Jahre alt mit Fachhandel, gehe ich auf Amazon oder nicht.
Ja.
Die meisten haben keine andere Wahl mehr. Aber selbst was wir gemerkt haben in großen Studien, familiengeführte Unternehmen, die dann gesagt haben, wir haben das durchgetestet und letztendlich machen wir sogar mehr Umsatz im Fachhandel, wenn die Leute ihre Online-Recherche gemacht haben und wir sind da visibel.
Das ist so geil.
Weil die kommen in den Laden und sagen, wir wollen jetzt die und die Pfanne haben.
Ja.
Und wenn die nicht da ist, ist ein Problem, beziehungsweise die Leute kommen schon informiert in den Laden. Und diesen Shift, gibt es auch schöne Studien, glaube ich, von eBay geradezu, Online-Informationen holen und informiert in den Laden gehen, was früher immer gesagt wird, im Fachhandel lassen sich beraten, kaufen dann online.
Mhm.
Das gibt es halt einen unheimlichen Shift auch in die andere Richtung mittlerweile.
Ja.
Und da ist es dann halt schon das zieht dann häufig noch als ein Argument mit. Und spätestens, was jetzt gerade passiert, ist dann halt mit der Amazon DSP, Programmatic, den ganzen Lösungen jetzt mit, ich kann tolle Videospots in TV quasi machen über Amazon. Das wandert zum CMO, zum Marketing-Team. Und die sagen irgendwann, ja, ganz ehrlich, das ist wie wenn wir jetzt sagen, ja, wir würden komplett Google abschalten, weil, böses, großes amerikanisches Unternehmen. Also
ja.
Da ist schon ein Shift drin, aber super langsam.
Das ist krass, dass wir immer noch, es fühlt sich echt so an, als wir mit Amazon gestartet sind 2017, da haben wir die Diskussion schon geführt und ist echt immer hier politisch und unfassbar.
Ja, das ist halt so Zyklen, immer jedes Jahr. Also wenn, das ist ja Amazons Lieblingsprodukt, gerade die Amazon Marketing Cloud. Und davor war es dann Amazon Attribution und es dauert immer mindestens ein Jahr, weil die Budgets für Amazon, die machen jetzt Jahreshandlung. Also Januar bis April kannst du meistens eh nichts strategisch bewegen.
Mhm.
Und dann, da wird der Jahresplan festgelegt. Und wenn das da nicht drin ist, dann brauchst du wieder ein Jahr. Das heißt, alles, was Amazon ab dann launcht, was sinnvoll sein könnte, aber nicht unbedingt abgebildet ist in dem ganzen System, wird da nicht umgesetzt, weil es immer noch darauf gerechnet wird, lohnt sich das bei Amazon?
Mhm.
Und ich habe zum Beispiel eine Sponsored Brand, wenn jetzt also die aus der Programmatic-Welt kommen, ein Banner, das 100% Sichtbarkeit hat, above the fold, also oben in der Sichtbarkeit, für die, selbst wenn keiner klickt, aber wenn es 1000 Leute gesehen als Branding, ist immer noch völlig unterbewertet gegenüber, was ich jetzt auf irgendwie wetter.com irgendwo in der rechten Ecke bezahle.
Ja.
Das ist so, da ist der Shift langsam, aber kommt.
Ja, ist aber auch dann echt ein Problem, dass es dann ja organisatorisch einfach auch völlig falsch hängt, die das dann einfach nicht beurteilen können, was das eigentlich für einen Wert hat, diese 1000 Einblendungen bei Amazon in your face bei der richtigen Zielgruppe.
Also da muss man dann die klassischen FMCG-Läden loben. Die haben auf der anderen Seite Probleme. Amazon wird sich für die meisten wahrscheinlich nie rechnen. Weil wenn ich meine Zahnpasta für 1,50 Euro verkaufe, kann ich die denen schenken. Und die werden immer noch kein Geld damit machen. Aber die haben sofort verstanden.
Ich habe ein Spar-Abo im Übrigen.
Okay, ja. Das heißt, du kostest Amazon jeden Monat Geld. Aber die haben verstanden, es ist eine Marketingplattform.
Ja.
Und da hängt es häufig schon auch unter Marketing-Team.
Okay.
Und dann kannst du schön gegenbewerten, wo ich dann zumindest online meine Werbung mache oder shifte ich was aus meinen klassischen Kanälen, was ja häufig passiert oder häufiger, aus meinen Offline-Läden oder Offline-Angeboten in diesen Kanal rein. Und das ist natürlich auch teilweise total unfair, wenn ich jetzt zum Beispiel ein klassischer Seller bin oder ich bin ein Hersteller, da muss ich alles bei mir rechnen, bei Amazon.
Ja.
Und dann kommt ein großer Procter Gamble, Nestle, Mars, wie nennen sie jemanden, rein und sagt, ja, eigentlich, wenn ich für 5 Euro pro 1000 Einblendungen, das ist ja ein geiler 1000er Kontaktpreis, mache ich.
Ja.
Und wenn ich ein paar Klicks einsammle, geil, interessiert die auch. Aber mir geht es eigentlich darum, die Brand zu verteilen. Und auf einmal bin ich in ganz anderen Gefilden. Oder jetzt auch klassischerweise chinesische Brands, die reinkommen, die sagen, wir müssen auf Masse gehen, die ja gar keine Brand haben, aber sagen, wir müssen erstmal die Marktpenetration hinbekommen. Und wir rechnen eher, okay, wir machen einen Invest, wir haben jetzt hier 10.000 von diesen Bluetooth-Boxen. Die ersten 2000 hauen wir raus mit Vollgas-Marketing, haben unsere Sternchen und dann verkaufen wir den Rest mit raus. Also eine ganz andere Denkweise, die häufig dem, sage ich mal, klassischen alten Strategien always on und wir ziehen mal durch, Probleme bereiten, auf den jedes Produkt muss ein ROAS haben.
Ja, das ist natürlich, das hören jetzt kleine Händler natürlich, glaube ich, nicht so gerne, weil sie einfach sagen, okay, wie soll ich das machen? Ich habe jetzt nur das, das muss ich lohnen, okay, nicht am ersten Kauf, aber Lifetime Value, das muss irgendwie schon passen. Und wenn da einfach jemand kommt, der einfach nochmal einen zweiten Budgettopf hat, und sagt, okay, gut, das ist für mich einfach eine krasse holistische Marketingstrategie, also ist auch dann eine Gefahr für die. Auf der anderen Seite sehe ich auch dann immer noch die Nischen und diese die Möglichkeiten, diese Komplexität, die Amazon Ads einfach mit sich bringt, auch nutzen zu können. Weil da eben, wenn du da einmal einen Geldtopf ausleerst, nicht effizient läufst in den einzelnen Targets oder Anzeigentypen. Und da können dann, deswegen möchte ich den kleinen Händlern ein bisschen Mut machen, die können dann da trotzdem profitabel laufen, aber halt, sie müssen dann auch wirklich die wie ein kleines Schnellboot da irgendwie, am Puls der Zeit sein und diese.
Bin ich vollkommen bei dir. Also die müssen smarter agieren. Und man muss sagen, gerade der deutsche Markt ist von der Entwicklungsstufe, wo wir, wie viele Ads-Typen wir nutzen, wie ausgefeilt das System ist, schon relativ weit im internationalen Vergleich. Also
ist das so?
Wir machen ja auch mittlerweile sehr viel Geschäft in den USA und da guckst du in Accounts rein, die ballern Sponsored Products durch, weil läuft. Markt groß genug, reichen da eh nicht aus. Der ist von mir ist optimiert, aber viele andere Typen sind gar nicht genutzt. Und das ist natürlich im Endeffekt, jeder Klick dadurch auch teurer, aber das ist genau das, was du beschreibst, dieses Masse, wenn ich einen großen Budgettopf drauf habe. Ich habe gar nicht die Menschen dafür. Also wir wissen alle, das Thema, die richtigen Leute zu finden, ist ein Riesenthema. Aber auch teilweise die Tools, wenn ich dann die einzelnen Bits irgendwie am Ende noch rumschraube, das kann ich machen, wenn ich mein Lover-Produkt habe.
Yes.
Und da an sowas stirbt dann halt auch ein Treasure, die sagen, okay, wir nehmen Tausende von Brands, von Leuten, die ihr Produkt geliebt haben, die das im Detail ausgearbeitet haben und lassen ein System drüber laufen. Ineffizienz non plus ultra. Ja. Also ich würde das nicht ausschließen, dass es funktioniert, aber im klassischen Handel gilt halt Economy of Scale. Bei Produktion, Supply Chain, bei Marketing, bei allem.
Ja.
Also ist schon, ich will nicht sagen, ist einfacher geworden.
Nee, natürlich nicht. Das ist es nicht. Auf der anderen Seite, und jetzt Meister der Überleitung, gibt uns Amazon ja nicht nur krasse Tools, um irgendwie Werbung an sich komplexer und detaillierter auszusteuern, aber auch Stück für Stück immer mehr zu analysieren und auch nicht nur bei Amazon zu analysieren, sondern auch weitere Daten rein zu pushen. Ist auch wieder eine weitere Möglichkeit, die Stichwort AMC, die ich nutzen kann für mich als Händler, als Marke, aber auch natürlich noch nicht oder noch nicht so viele nutzen.
Ja.
Und lass uns da mal ein bisschen einsteigen. Vielleicht kannst du einmal grundsätzlich nochmal ausholen, weil, glaube ich, nicht jeder weiß, was die AMC, die Amazon Marketing Cloud, genau ist. Einmal kurz erklären, okay, was ist das eigentlich und warum ist das Thema spannend oder könnte spannend sein für Händler und
Marketing? Das ist dann der Teil, wo jetzt 1000 Akronyme kommen. Also, also die Amazon Marketing Cloud ist grundsätzlich ein Data Cleanroom. Das heißt, ich habe meine eigene Datenbank, wo ich meine Daten reinladen kann, auf die kein anderer Zugriff hat. Das ist eine ziemlich wichtige Einschränkung. Man muss ja sagen, dass Amazon schon immer, im Gegensatz auch zu den ganzen anderen, sage ich mal, anderen Marketing-Tech-Konzernen sehr vorsichtig war mit Privacy.
Stimmt.
Weil die super viel Angst haben, ihre Brand damit kaputt zu machen und auch das Vertrauen in die Marke. Und die Idee ist, dass ich meine eigene Datenbank habe, die ist, als würde sie bei mir im Keller stehen. Und da kann ich die Daten reinladen, die ich möchte. Und da kommt kein anderer ran. Und im Grunde genommen ist es eigene Datenbank, Technologie auf AWS läuft, also auf deren Web-Services. Und da kann ich entsprechend alle meine programmatischen Daten reinlassen, also aus der Amazon DSP. Und das heißt, ich kann alle meine Informationen aus meinen ganzen Werbekampagnen und auch aus unserem Produkt kann ich da reinladen. Und das ist was man sich lange gewünscht hat, weil ich im Grunde genommen sonst immer nur jede Kampagne einzeln bewerten konnte oder die Sichtweise super runter reduziert war auf was ganz Einfaches, nämlich auf einen Klick und auf letztendlich eine Conversion von Kauf, weil ich muss auch sagen, viele Leute, die da draußen sind, die haben gar nicht die Zeit, sich im Detail mit allem auseinanderzusetzen, sondern lässt die Maschine machen und ich habe eine sehr eingeschränkte Sichtweise. Und jetzt habe ich einen Raum, wo ich alle Daten drin habe. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es 1000 verschiedene KPIs sind. Also alle aus der Amazon-Welt wissen noch, wie viele tolle Bezeichnungen es gibt, die alle auch irgendwie komisch berechnet werden teilweise. Aber im Grunde genommen habe ich ein paar hundert Datenpunkte und die kann ich entsprechend verknüpfen in Customer Journeys. Also ich kann gucken, wurde erst die eine meine Videoanzeige geguckt, weil dann hat jemand auf die Ad geklickt und dann hat jemand gekauft und ist das besser gelaufen.
Vielleicht einmal ganz kurz nochmal Kontext zu geben. Wir haben, wenn wir jetzt alle, die bei die Amazon Ads-Konsole aufmachen und sich anschauen, okay, hey, meine generische Kampagne läuft nicht, kostet keine Umsätze, kann es aber sein, dass die eigentlich doch ganz gut ist, weil Amazon nach dem Last-Click-Attributionsmodell mir den Erfolg dazu zuweist und am Ende aber in der Advertising-Konsole die Brand-Kampagne vielleicht alles einsammelt. Ja? Ja. Am Ende kurz vorm Kauf die Klicks einsammelt und dann noch die Conversions. Mit der AMC kann ich tatsächlich dann auf User-Journey, Customer-Journey das sehen, anonymisiert und verstehen, okay, wie interagieren meine Nutzer, meine Kunden eigentlich entlang des Funnels und mit welchen Werbeformen interagieren sie, und ich kann Erkenntnisse abseits des Last-Click-Modells für mich gewinnen und daraus bessere Entscheidungen dann wahrscheinlich ableiten.
Genau, also das ist quasi ein Kernteil aktuell. Der andere große Vorteil ist eigentlich, und das ist das, was, sag ich mal, auch in der Amazon-Bubble, glaube ich, noch unterschätzt wird, ist im Grunde genommen, ich kann eigene Audience createn. Also ich kann bestimmte Zielgruppen
Let's erstellen. Switch to English, ne?
wenn man den ganzen Tag nur Englisch spricht. Und das heißt, ich kann hingehen, zum Beispiel, klassische Beispiele sind dann so Leute, die Sachen in Warenkorb gelegt haben, aber nicht gekauft haben, kann die ansprechen. Mit einer eigenen Anzeige, hey, liegt, also klassisch kennt man das noch so von Criteo-Zeiten, es liegt doch aus dem Warenkorb, willst du nicht kaufen. Und ich kann solche kleineren Sachen machen, aber was eigentlich einen viel größeren Scale hat, ist, ich kann andere Daten mit einfließen lassen. Das heißt, dadurch, dass mein Data Cleanroom ist, wo Amazon keinen Zugriff drauf hat, kann ich entsprechend Daten aus meinem Shopify-System oder aus meinem ERP-System, aus meinem CRM-System über meine Kunden mit einfließen lassen. Das heißt, zum Beispiel alle, die bei mir im Shop schon gekauft haben, exkludiere ich jetzt aus der Zielgruppe und habe damit eine viel größere Effizienz meiner Kampagnen. Oder ich sag, alle, die in der Vergangenheit das Produkt, den Vorgänger gekauft haben, die füge ich jetzt ein in die Amazon Marketing Cloud, mache ein Lookalike, kennen viele wahrscheinlich von früher von Facebook oder so. Also wer agiert auch so, wer hat ein ähnliches Kaufverhalten? Das heißt, ich kann hingehen, ich verkaufe meine Porsches, also sogar komplett was ganz anderes, habe die alle in meiner Datenbank, aber die E-Mail-Adressen verknüpfe ich, verschlüsselt, sodass man nicht weiß, wer das ist. Aber dann kann ich sehen, was kauft denn der klassische Porsche-Käufer auf Amazon? Und kann die dann wieder bespielen und sagen, hey, kauft doch jetzt den neuen 911er oder es gibt jetzt einen Drag Race in Würzburg, keine Ahnung. Und kann die dann ansprechen darüber und kann das kombinieren. Das heißt, ich kann mein kleines CRM auf einmal riesig aufblähen und kann das dann wieder nutzen, was halt ist eigentlich die AMC dann irgendwann richtig spannend wird. Und wo, was viele noch unterschätzen eigentlich, ist genau dieser Schritt.
Das ist ja vollkommen genial. Also und wie ist so die Penetration? Wie viele nutzen das? Wie ist so deine Einschätzung?
In Deutschland würde ich von 0,0001% ausgehen. Mhm. Also es ist so ein bisschen klassisch wie, also wir haben es eben angesprochen, als erstmal vertrauen wir Amazon nicht. Dann im Handel, muss man sagen, wird ja auch richtig harte Geschütze mittlerweile auch, oder scheint immer, aber ist im Grunde genommen, ist ein Konkurrent, ist ein, man hat ein Marktplatzthema, man fühlt sich in Abhängigkeit. Und denen jetzt noch Daten zu geben, interessanterweise, wo wir sehr deutlich mehr Zuspruch sehen, sind aus den IT-Bereichen. Hm. Weil die sagen, hey, wir da hosten alles auf AWS.
Ist eh da.
Es ist eh da. Unser komplettes System ist da. Ja. SAP ist einer der größten Accounts von Amazon. Also die SAP-Systeme werden da teilweise gehostet. Ja. Und das heißt, ich habe meine Daten eh da. Ich kann die APIs nutzen und ich kann jetzt die Amazon-Daten reinnehmen und könnte dann theoretisch solche Sachen machen wie, ich habe einen neuen Product Launch oder ich sehe, meine Kampagne läuft an und kann dann hinten dran schon sagen, ja, übrigens hier Supply Chain, packt das Zeug mal ins Flugzeug anstatt in Tanker. Wir haben hier einen Spike.
Ja.
Also du könntest alle AWS-Daten verknüpfen. Super simpel. Also jeder, der eine AMC Zugriff hat, du kannst per Knopfdruck das in deine reinladen, kannst dann ein tolles Dashboard rausbauen und kannst es mit Drittdaten verknüpfen. Wird das im nächsten 6 Monaten ein relevantes Thema werden? I doubt it. Also, aber das ist natürlich, wenn wir jetzt mal auf 5 Jahre gucken und warum der Amazon-Kurs immer noch so bekloppt ist und warum er vielleicht auch noch spannender wird, ist genau diese Komponente, ich kann auf einmal Consumer-Daten mit B2B-Daten verknüpfen und internen ERP-Daten. Und das ist natürlich wunderbar spannend. Und jetzt versucht es Amazon gerade, jeder, der die AMC mal benutzt hat, ich habe gerade so, wir spinnen hier tolle Geschichten, das ist ja immer noch, also komme eigentlich aus der Wirtschaftsinformatik, also du benutzt, musst SQL-Statements machen und packst die auf eine, ich würde sagen, von der Performance NoSQL-Tabelle, das ist jetzt schon sehr nerdy, aber im Grunde genommen, du wartest 4 Stunden, bis du eine Antwort kriegst.
Es rödelt.
Und dann hast du aus Versehen Fehler gemacht in deinem Query und dann sagt dir nach 4 Stunden, danke, hat nicht funktioniert. Vollkatastrophe also in der Anwendung. Da gibt es jetzt Versuch zu ein paar Lösungen, um das mit voraggregierten Daten, so wie damals auch das erste PPC-Tool, du kennst das noch. Mhm. Aber wenn ich bestimmte Sachen mir im Detail anschauen will, die dann doch individuell sind, ist es sehr mühsam. Und Amazon, ich glaube, einer der größten Punkte aktuell für dieses und nächstes Jahr ist, das wirklich interface-mäßig so hinzukriegen, dass es jeder benutzen kann. Zumindest für die Standard 40 Fälle. Und wenn man ehrlich ist, sind das auch die, reicht das für die meisten im ersten Step. Und das andere ist aber auch dann zu sagen, diese Datenpunkte, und das sieht man jetzt schon, wenn man drin ist, es gibt so ein schönes Feld für bezahlte Daten. Also Amazon macht dann wieder das, was sie immer machen. Sie schaffen eine Infrastruktur, die ist kostenlos. Und wenn du die Infrastruktur dann nutzen möchtest, in welchem Scale zahlst du dafür? Also auch wie bei AWS das Geschäftsmodell. Das heißt, jetzt ist das erste Beispiel schon, ich kann alle Advertising-Daten umsonst drin haben. Wenn ich jetzt aber organische Daten drin haben möchte, wie zum Beispiel, ich möchte Produktaufrufe haben, die kein Ad-Berührung hatten.
Geil.
Das wird von ganz vielen unterschätzt. Also, sie denken, jetzt habe ich alle meine Ad, also meine Impressions da drin. Von den Ads ja, aber meiner Produktdetailseite habe ich gar nicht da drin. Ich habe gar nicht alle Käufe drin. Also, wenn ich in der AMC gerade einen und nicht zahle und einen Audience erstelle, die auf Basis meiner meiner Verkäufe ist, basiert das nur auf Ads. In der DSP wieder, ist das anders, da habe ich dann die richtigen Daten, aber in der AMC ist das nicht so. Das heißt, ich muss mir jetzt extra organische Daten dazu kaufen. Da kann aber auch sowas dazukommen, wie ich kaufe mir jetzt Daten dazu und die werden das sicherlich machen. Andere Daten, die sie haben, Alexa-Benutzung, ich kann mir Daten dazu kaufen, vielleicht von Third-Party, das heißt von irgendwelchen Nielsen-Daten oder es gibt ja genug, die auch einfach Datensätze verkaufen.
Ja.
Und im Grunde wird das der Hub, wo ich mir Consumer-Daten kaufen kann. Und das in Views packen kann. Das hieß dann früher, hat Amazon das auch angeboten für die ganz Großen, aber wieder als manuellen Service. Brandview Pro und weiß nicht was. Mhm. Das ist jetzt reingelaufen einmal in eine Seller Central Ebene. Und da soll jetzt aber alles reinlaufen, wo ich mir die ganzen Datenpunkte nehmen kann. Und da kann ich ja irgendwann auch in diesen, da geht es nicht mehr um, was habe ich gekauft, sondern auch, was habe ich für Filme geguckt.
Mhm.
Und ich kann daraus Cluster erstellen und solche Sachen, die kann ich mir dann zusätzlich kaufen, gehe ich von aus. wer guckt immer Champions League, keine Ahnung. Und das kann ich alles kombinieren. Und dann habe ich einen Data Hub als Infrastruktur, wo ich, wie jeder aus der programmatischen Welt kennt, ich zahle pro Datenpunkt, zahle ich Geld. Ganz klassisches Geschäftsmodell, aber wieder in einem Scale, der unglaublich ist.
Und ein bisschen nochmal anzuknüpfen an den Anfang, wenn das Thema Amazon einfach in der Organisation geil aufgehangen ist und die Leute das gut in ihre E-Commerce und Gesamtstrategie integriert haben, dann ist das ein No-Brainer für viele. Und die sagen, was ist das für eine geile Opportunity? Ja. Die sehen das nicht als Gefahr, die sehen das als Mega-Chance. Die es einfach ist. Und
ja, ist halt eine Riesenkomplexität, weil das also so ein Riesenschiff ist. Ne? Die wissen ja teilweise selber nicht, wer da was gerade macht. Aber bei uns ist es zum Beispiel auch so, bei Depp, wir haben, da kriege ich Anfragen, ja, hier Amazon, Riesenkunde, will ein Projekt machen. Und dann kriege ich im Erstgespräch raus, wir reden über AWS. Aber das ist natürlich nach außen hin, das ist ein unheimliches Vermarktungsthema. Ja. Weil eigentlich das, was wir gerade mit AMC besprochen haben, wo jetzt ein engagierter Seller hingeht und sagt, AMC ist das Geilste der Welt für mich, wird nie genug Daten für ihn haben, leider aktuell. Aber das ist der völlig falsche Anspruch. Du musst eigentlich mit dem Chief Digital Officer, mit dem Chief Data Officer sprechen. Und wir sind ja noch nicht mal beim CMO.
Ja.
Und das ist wirklich
Lass uns noch ein langer
Weg.
Das Thema Lookalike Audience und Audience bilden und wirklich die Daten, die wir da reinschmeißen in die AMC, zu nutzen. Du hast das so dargestellt, dass das schon geht. Für viele, die jetzt keine DSP haben und die nicht kennen, das geht in der DSP. Ja? Und wie siehst du die Möglichkeit oder was erwartest du? Wird das irgendwie nochmal rüberschwappen in den normalen Sponsored Ads Bereich?
Gehe ich 100% von aus. Die Frage ist, also ja, Amazon wird da alles anschließen und das ist einfach das nächste naheliegendste Thema, dass das mit integriert wird. Da muss man sich halt genau wieder überlegen, wo kann ich Mehrwert rausziehen und wo nicht. Also, ich meine, den Sponsor.
Aus der Seller-Perspektive oder aus der Amazon-Perspektive?
Aus der Seller-Perspektive. Okay. Man muss ja sagen, dass im Grunde genommen die Amazon DSP hat ein paar Automatisierungen bekommen, aber ist ein Profi-Tool immer noch. Und deswegen, wenn ich mich richtig reinhänge, werde ich da auch eine bessere Performance kriegen. Allein, weil ich meinen 1000er Kontaktpreis zahle anstatt pro Klick und Amazon kann sich natürlich immer einen Share ausziehen. Mhm. Und Sponsor Product ist, sage ich mal, mittelfristig das einfache Tool, das immer mehr in die Richtung gehen wird wie in Google. Und irgendwann hast du anstatt einen G-Max, hast du da den A-Max. Und im Grunde genommen drückst du auf den Knopf und das wird vollautomatisiert funktionieren, sodass das jeder benutzen kann. Und dass die Maschine hinten dran mit ihren Daten viel machen kann. Und du wirst immer deine Innovation, wie du gerade gesagt hast, dass du immer noch viel mehr hinten dran machen kannst. Mhm. Und dann wird es wieder spannend mit der AMC, weil dann bist du, wenn du jetzt nicht ein Riesenkonzern bist, sondern eher sagen musst, ich muss meinen Weg drumherum finden, dann optimiert natürlich die Maschine für einen Produkt, was sich 100.000-fach verkauft und eine Riesenhistorie ist, immer besser, als wenn ich erstmal der Maschine meine 10.000 Euro geben muss und die optimiert dann, dann macht es halt Sinn, sowas auch wie euer Tool zu nutzen, um kleinteiliger und dann aber trotzdem automatisiert zu arbeiten. Mhm. Und da wird AMC spannend, weil auch dann hast du natürlich die User-Journey wieder. Und dann, ich denke mal, kann ich dagegen fragen, ist das bei euch was in der Entwicklung? Weil im Grunde genommen ist das ja das dann das spannende nächste Step, wie kann ich eigentlich meine User-Journey nur durch PPC verstehen?
Ja, wenn es Zugang gibt zur AMC, die Daten zu hebeln und für die Sponsored Ads Kampagne zu nutzen, auf jeden Fall. Mhm. Weil wir natürlich für unsere Kunden die beste Performance rausholen wollen, auf Basis der Daten, die grundsätzlich zur Verfügung stehen. Ein sauberes Attributionsmodell für die Kunden zu rechnen und zur Verfügung zu stellen, zu sagen, hey, der Wert oder die generische Kampagne macht nicht 2 Sales, sondern 3,5 Sales am Tag. Die siehst du bloß nicht. Ist halt ein viel größerer Hebel, als jetzt die Gebote pro Stunde irgendwie anzupassen. Also
ist ein wunderbares Thema. Eigentlich redet keiner über Retargeting bei Sponsored Products. Also gerade auf Brand Keywords. Ja. Meistens hast du noch schon irgendwo anders gezahlt, ja.
Ja, richtig. Ah, schön. Also, wenn wir das jetzt mal in den Kontext packen, AMC, und wenn das schon, also
stell dir vor, du kannst dein Amazon-Business ganz einfach auf das nächste Level heben. Mit weniger Aufwand, aber dafür mit mehr Impact. Und genau darum wird es gehen in Mareikes Vortrag auf dem ASK in Erfurt. Der Amazon Sales Kongress findet statt in Erfurt vom 19. bis 20. März. Und du kannst auch dabei sein und hoffentlich Mareikes Vortrag lauschen. Sie wird tief eintauchen in die Geheimnisse des Pareto-Prinzips, also wie ich mit 20% Aufwand 80% Leistung rausholen kann. Und das anhand von Amazon-Optimierung zeigen, wie das klappen kann. Und das Schöne, sie wird das Ganze an einem Kundencase von und mit Hammer untermauern. Das wird richtig, richtig geil. Außerdem ist Mareike im Jury-Team des ASK Awards. Also sie hat die Ehre, die Preise mit zu verleihen und zu beurteilen, wer oder ja, welche Person, welche Marken, welche Händler und Händlerinnen die Awards gewinnen werden. Das wird mega nice. Wenn du noch nichts vorhast, dann ja, sei dabei am 19. und 20. März in Erfurt auf dem ASK. Den Ticketlink findest du in den Shownotes. Das stehen wir am Anfang, ehrlicherweise. Ne? Das ist gerade 0,001 Leute nutzen das und wirklich sehr wenig, bis das massentauglich ist. Vergehen noch ein paar Jahre. Und das wirklich die breite Masse erreicht hat. Und gehen wir mal den Blick zu weiteren Marktplätzen abseits von Amazon, Stichwort Retail Media. Wie schätzt du da eigentlich jetzt gerade so den Weg an, was wir schon hinter uns haben? Wie weit sind wir da, was das Retail Media Game angeht? Stecken wir da auch mitten am Anfang? Da haben wir schon was hinter uns, weil jetzt von euren Kunden die Hälfte auch schon immer auf Otto mitverkauft? Oder wo stecken wir da, deiner Meinung nach?
Ich habe das Gefühl, dass diese Phase der Ablehnung auf jeden Fall weg ist. Also es ist ja eher gerade so FOMO. Mhm. Ja, also wir müssen jetzt was mit Retail Media machen. Erstmal schon allein auf der Händlerseite. Einige haben dann auf ihre proprietäre Technik gesetzt. Das hat jetzt 4-5 Jahre gedauert, bis sich das entwickelt hat. Bewegt sich was. Mhm. Auf der anderen Seite werden halt ein paar Technologieprovider benutzt, die mehr gut oder schlecht sind. Wo ich das nutzen kann. Und auf einmal ist das Thema aber wieder viel größer.
Meinst du jetzt die Sponsored-Ads-Systeme bei Marktplätzen?
Oder? Genau, ja, okay. Also ich gucke jetzt gerade, also man kann noch zwei Blickwinkel drauf gucken. Einmal, wir haben die klassischen Marktplätze oder Händler, die jetzt sagen, wir müssen was mit Retail-Media machen. Da gibt es Online und Offline. Weil das Wunderbare, wenn man jetzt auf so einer Konferenz ist und man redet über Retail-Media, dann kannst du da auch auf einmal 20 Vertriebler von klassischen Offline-Händlern haben, weil für die ist das auch Retail-Media. Mhm. Also auch im amerikanischen Kontext ist nochmal anders. Aber die sind jetzt alle so weit, dass sie zumindest technisch ungefähr die A-Player eine Lösung haben. Und jetzt ist aber auf der anderen Seite für die Hersteller oder Marken ein Riesenthema. Wie kann ich denn eigentlich alles bespielen? Ja. Weil es gibt halt noch keinen Standard. Es ist nicht in vielen Bereichen so, dass die meisten haben ja eine Agentur, weil sie selber gar nicht das Inhouse-Team haben. Und selbst wenn sie es Inhouse machen, dann haben sie ein Tool, dass das einen Großteil abnimmt, weil sonst nichts zu bewältigen ist. Und viele dieser Lösungen sind noch gar nicht angeschlossen an die klassischen Standard-Tool-Lösungen. Das sind ja letztendlich, wenn man ehrlich ist, 6-7 Stück. Und da sind wir noch ganz am Anfang. Weil erst wenn das gelöst ist, dass ich an die klassischen Automatisierungslösungen angeschlossen bin, oder wie es jetzt ein Rewe Smart gemacht hat, zu sagen, wir verkaufen unsere Daten nur an Trade Desk, weil wir machen zweigleisig, ihr könnt bei uns Agenturleistungen buchen oder wir verkaufen eure Daten. Dann bin ich wieder in dem Standardsystem drin, dann buche ich eine DSP ein, kaufe die Daten. Würde mich nicht wundern, wenn sie irgendwann noch bei Amazon die Daten kaufen kann, weil im Grunde verkaufe ich meine Kundendaten dann gewinnbringend. Und da sind wir, das ist noch völliges Kuddelmuddel. Also das ist wirklich auch für eine Agentur eine riesen Herausforderung. Also ich habe ja eben gesagt 50 plus. Das geht eigentlich nur, weil wir uns auf die absoluten A-Player weltweit fokussieren. Wo man auch sagen muss, da ist ein Volumen hinter, dass da auch Sinn macht, dass ich da mal jemand 2 Tage hinsetze, um das zu optimieren. Weil wenn ich irgendwie 400 Euro ausgebe auf xypetershop.de, dann wirst du nie jemanden dafür finden, dass sich das rechnet, allein nur durch die Arbeit, die dahinter steckt. Und das andere ist, du brauchst Tool-Lösungen, die dann für die Großen vielleicht spezialisiert sind, aber du brauchst generalisierte Lösungen, wo du sagst, okay, gib mir alle Fachhändler Tiernahrung in Europa. Ich habe jetzt will mal neues Katzenfutter promoten, zieh durch. Und dann sind wir sehr schnell im Bereich, wo wir über programmatische Lösungen sprechen, weil die kennen das schon immer. Ne? Also es gibt 100 Millionen Webseiten, wo bucht man ein? Bei 5 Plattformen, weil sonst kann das keiner bewältigen. Und das ist da ist der Handel eigentlich gerade gefragt, das zu lösen. Mhm. Dass sie sagen, okay, worauf einigen wir uns, dass man das wieder buchbar macht. Mhm. Weil ansonsten ist es einfach abgrundtief ineffizient. Vor allem, weil jeder auch immer noch eigene Lösungen dazu baut, wie du kannst offline buchen, du kannst online buchen, du kannst einen Coupon mitbuchen, du kannst weiß ich was. Schönes Geschäft wieder für Agenturwelt, ne? Weil wir haben da jetzt wieder was zu tun. Aber und können da auch bei helfen, was macht eigentlich Sinn und was macht keinen Sinn. Aber es ist eine riesen Herausforderung, da sind wir noch ganz am Anfang.
Ja. Ich meine, während es bei AMC eigentlich schon klar absehbar ist, was da passiert, was die nächsten Schritte sind, es braucht einfach nur noch Zeit, bis das irgendwie die Organisation begreifen und loslaufen und das durchgesickert ist, ist irgendwie bei dem Thema einfach noch, wie du schon sagst, Kuddelmuddel und dann wieder noch nicht richtig klar, was ist der Standard, wie konsolidiert sich das und in welche Richtung wird es jetzt eigentlich genau gehen.
Ist auch für die internen ein Riesenthema. Also wir haben jetzt gerade, wer die Presse ein bisschen verfolgt hat, was bei Otto da los ist. Marktplatzgeschäft boomt auf einmal, dritter Anlauf, Respekt, geil gemacht. Und auf der anderen Seite schrumpft der Gesamtumsatz. Und jetzt stellt man sich da drin, mittendrin ist Retail Media in diesem Ganzen, wo auf einmal Retail Media dafür sorgt, dass nicht mehr das profitabelste Produkt oben ist, was sich gut verkauft, sondern auf einmal kann jeder Hinz Kunz oben sein Zeug verkaufen, der sich gut anstellt. Und damit schröpfst du die Händler mal. Also das ist unheimlich, nicht nur politisch, sondern auch einfach wirtschaftlich komplex dahinter, wo wir uns als Marketingleute gerne mal sagen, ja, warum macht der das nicht? Ist er blöd? Ja. Aber im Grunde genommen geht es da um Deckungsbeitragsrechnungen und all solche Themen, die da hinten mit dranhängen. Und das macht einfach die Komplexität. Und das hat natürlich so ein Walmart oder dass die gesagt haben, okay, wir müssen jetzt angreifen, wir kaufen einen Jet vor 6 Jahren als Technologie-Stack und legen jetzt mal los und wickeln alles neu und weiß ich was, at Scale, weil sonst gibt es uns bald nicht mehr.
Smart.
Ganz anders gemacht, als jetzt zu sagen, okay, wir müssen nebenbei noch irgendwie mal ein Produkt entwickeln, weil das ist gerade modern. Und das ist halt, du änderst dein Geschäftsmodell. Du wirst auf einmal Plattform-Provider, du wirst Publisher, du bist nicht mehr, also du gibst auch im Marketplace-Geschäft, du gibst auf einmal nicht komplett deine Portfolio-Kompetenz, aber du änderst komplett ganz für andere Bereiche, die du erstmal lernen und können musst.
Ich finde es so krass, wie natürlich sich das ja für uns eigentlich anfühlt, wenn wir so voll aus der Amazon-Welt kommen, dass das so gottgegeben ist, dass es für den Kunden immer geil ist, dass es eigentlich für die Händler immer geil ist, für die Marken geil ist, dass es geht alles mega, ist gerade wunderbar ineinander und ist so sonnenklar für uns. Und man schüttelt eigentlich nur den Kopf, wenn man links und rechts guckt, wie wenig da klar ist, was der Standard ist und was die noch für einen Weg vor sich haben. Also das ist.
Ich finde ein wunderschönes Beispiel, wo es sehr plakativ jedem bewusst wird, ist jetzt mit TikTok und TikTok Shops. Also hat Instagram und die haben das ja immer wieder versucht. Die Leute kommen dahin, quasi um eine geile Experience zu haben und auf einmal verkauft ihr jeden Scheiß. Mhm. Was für uns als Marketer gut funktioniert, aber du das Experience-mäßig hinzubekommen und das auch als Händler, der ja häufig auch Fachhandel sind, die dann trotzdem ihre 50 Millionen machen oder 100, zu sagen, ich will das unter Kontrolle haben. Ich will nicht, dass da auf einmal das Party-Equipment für den Junggesellenabschied oben auf meiner ersten Startseite ist. Mhm. Ich will das unter Kontrolle haben und auf der anderen Seite will ich aber möglichst wenig anfassen, damit es automatisiert sich hochskaliert.
Ja.
Und diese Kontrolle zu behalten und dann gleichzeitig noch Nachfrage zu schaffen, weil wir buchen letztendlich da ein, wo es Nachfrage ist. Also, und es ist ein unheimlich komplex, es ist ein two-sided Market mit unheimlich vielen Ebenen oben drunter.
Ja, voll.
Und deswegen ist das so langsam.
Ja, total. Und wenn wir jetzt nochmal wenn wir so auf die Zielgerade einbiegen, was ist deine Prognose? Was passiert da jetzt als nächstes? Was passiert die nächsten Jahre in dem Bereich? Also wie geht es da jetzt weiter? Worauf kann ich mich jetzt als Marke einstellen? Wie sollte ich dem Thema jetzt begegnen, weil du dieses oder jenes erwartest? Ja.
Also ich glaube, man soll auf jeden Fall die Learnings aus Amazon mitnehmen, weil alle feiern jetzt, dass sie ein bisschen Traffic auf Otto haben, aber die ziehen jetzt die Gebühren hoch, weil letztendlich die dem anderen das abziehen. Mhm. Es wird das Gleiche passieren beim anderen Bereich. Die Ads müssen sich rechnen. Da habe ich eine Reinmarge. Das ist das Lehrbuch, das da eingeplant ist. Mhm. Und so ist das bei den anderen Plattformen auch. Also im Grunde genommen ist ja die Idee eines Marktplatzes oder einer Plattform, das alte Jeff Bezos-Sprichwort, your margin is my opportunity.
Big time.
Ja, und da muss man sich nicht vormachen. Und deswegen sehen wir häufig in der E-Commerce-Strategie schon, dass es der D2C-Gewichtsanteil in der Prio größer ist, auch wenn er vom Umsatz mini ist. Mhm. Und im Grunde muss ich immer schauen, wie kann ich entweder ein wirklich einzigartiges Produktportfolio haben, jetzt auch mal so mit Blick auf Temu, die da irgendwie ihre 20 Milliarden noch rumliegen haben, die sie subventioniert raushauen können. Wo wir jetzt gerade große Markenhersteller sehen, die sehen das als viel größeres Problem, als zu sagen, ich bin auf Amazon. Mhm. Und also ich würde mich jetzt nicht auf den Savior hier in Deutschland, die 2, 3 Player, die da sind, sondern ich würde mir gerade die nächsten Jahre, wenn man sich auch die anschaut, wo ist wahrscheinlich das Wirtschaftswachstum, angucken, wie sieht's dann wirklich dagegen, mich jetzt mit auf 4 weitere Marktplätze in Deutschland freizuschalten oder Händler, kann man nicht wirklich was in den USA machen? Wie sieht die Welt in Indien aus? Wo habe ich wirklich Märkte, wo ich sage, okay, da traue ich mich was und kenne ich mich zwar vielleicht auch nicht gut aus, aber wie kann ich das machen? Also da muss ich mir schon gut Gedanken machen. Und der Alternativweg ist, Tools suchen, die Sachen vollautomatisieren können und Tools suchen, die aber auch in die Breite gehen, die dann, wo ich ausspielen kann mit per Knopfdruck und ich gehe auf 20 dieser Plätze, also die jede Publisher für mich machen. Ich glaube, das wird die ja andere Komponente sein, die unheimlich wichtig ist. Ja. Und deswegen explodieren die Tools ja auch alle, weil es sonst keiner mehr gemanagt kriegt.
Ist auch so. Ja. Nice, cool. Ich glaube, dann haben wir einen ganz coolen Rundumschlag gemacht vom Status quo in Organisationen, was sie dadurch für Möglichkeiten eigentlich auch liegen lassen und Denkanstöße, wie sie es umsetzen sollten, Stichwort AMC und Retail Media. Nils, vielen Dank für das coole Gespräch, für die coolen Insights. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr konntet sehr viel mitnehmen. Erstmal vielen Dank.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht.
Habt ihr Fragen aus dem Publikum? Gibt's dir, ja, hau raus.
Super interessant, Thema von anderen Agenturen zu hören, was sie von Retail Media halten. Und zwar, letztes Jahr, glaube ich, beim DMX, keine andere Agentur hat vom Dark Side von Retail Media geredet. Andere Geschäftsführer von Agentur hat mich gefragt, okay, mein Retail Media ist ein Magic Bullet. Und ich würde die Meinung von Nils dazu wissen.
Sehr gerne. Ich wiederhole die Frage, glaube ich, damit man die Podcasts hört. Mhm. Also die Frage war, ist Retail Media jetzt ist es die Lösung für sehr vieles, also die Silver Bullet, oder ist es entsprechend ja eigentlich ein Hype und ja eigentlich ein größeres Problem? Ich glaube, und das ist dann auch mein Herz meines Wirtschaftsmathematikers, wir können damit Schnittstellen schließen. Wir sind noch nicht so weit, dass man das überall sinnvoll kann, aber die Richtung zur Standardisierung und Auflösung im gleichen Punkto, wenn man sich jetzt mal vor 20, 30 Jahren fast anguckt, wie jede einzelne Webseite sich selbst vermarktet hat und das zu nutzen und das zu integrieren in ein gemeinsames System, macht vollkommen Sinn, weil es unheimlich viele Effizienzen schafft. Die Herausforderung gerade ist, rauszufinden, weil alle gerade noch in Entwicklung sind und im Gegensatz zum Amazon, die ja nie sagen, was als nächstes kommt, was eine Herausforderung ist als Agentur. Alle sagen, das kommt alles, das gibt's schon. Funktioniert aber die Hälfte leider häufig noch nicht von. Das heißt, man verspricht dem Kunden was oder macht einen Test und funktioniert halt alles noch nicht richtig. Und ich glaube, da ist es gerade super wichtig, die Transparenz zu haben. Was geht schon, was geht nicht? Und vieles ist halt wirklich noch manueller Prozess, ein Lernprozess. Und was wir leider merken, ist, es gibt noch nicht so viele Marken, die bereit sind, da Testgeld reinzustecken, um das wirklich zu lernen und weiter vorzubringen, weil es halt einen riesigen Gegenspieler wieder gibt. Und da sind wir, bin es Darkside oder nicht. Das ganze Sales-Team wird natürlich sagen, wir geben denen hier einen Werbekostenzuschuss. Das machen wir schon immer so, das ist unsere Marge. Und warum sollen wir das Ganze jetzt umswitchen? So wie ganz am Anfang mit Amazon, mit AAP und wir machen es jetzt messbar. Und viele der Händler natürlich auch wissen, das ist gar nicht so viel wert, was wir hier an Werbekostenzuschuss reinholen, wenn ich es jetzt mal messbar mache gegenüber einer anderen Ad. Und das ist vielleicht dann die Dark Side so, wo jetzt auf einmal eine Transparenz in den Markt kriegen, wo keiner Transparenz will, weil im Grunde genommen sind es eigentlich ja versteckte Margen. Und auf der anderen Seite wird es eine riesige Möglichkeit geben und die wird getrieben durch die ganz Großen, die dann sagen, okay, du kannst jetzt wie bei Walmart oder Amazon in den USA schon, du kannst bei mir offline im Laden das gleiche Banner laufen lassen wie online im Video und woanders. Und das will ja jeder. Das will ja jeder Marketing-Treibende. Und es macht vollkommen Sinn, diese User-Journey nicht nur digital abbilden zu können, sondern komplett. Und ich glaube, das wird häufig unterschätzt, was die Connection auch zu Omnichannel ist. Mhm. Und viele Agenturen, Digitalagenturen, haben das mit dem Omnichannel, glaube ich, auch noch nicht ganz verstanden, dass das, man die Leute jetzt auch abholen muss, die am Point of Sale, ja, klassisch, ich stelle jetzt ein extra Regal in den Laden Mitte und dann mache ich meinen x 100 mehr Umsatz. Und diese Welten jetzt wieder zu verknüpfen, die wir früher als Analogien benutzt haben, das ist auch, sind die Digitalteams auch gefragt, zu akzeptieren, dass das auch funktioniert. Und das ist so ein bisschen, die Komplexität ist die größte Problematik. Komplexität und dass es so divers ist. Aber wenn wir daran arbeiten, wird's geil.
Ja, schön. Cool. Danke für die Frage und sehr, sehr geil beantwortet. Habt ihr, gibt's weitere Fragen in der Runde?
Mir schießt gerade hier, wo du 10 Boy erwähnt hast, da schießt mir irgendwie den Kopf, weil ich komme aus der Händlerwelt halt und die haben so einige befreundete Online-Shops, mit denen wir uns hier nochmal austauschen. Und da ist halt schon eine gewisse Angst vor Temo da, ganz da halt. Hm. Aber die sind nicht so tief in dem Thema drin halt. Ist es so, dass die Big Player, sag ich jetzt mal, schon viel weiter sind als wir und über Temo nachdenken und es auch schon nicht mehr von der Landkarte entfernbar ist?
Ja.
Ich kann mir gut vorstellen, dass auch dann die eine starke Lobby jeden Temo bestimmt gibt in Europa.
Ja.
Aber die Politik hat so viel, wird sich da wahrscheinlich nicht viel tun.
Genau.
Ein paar neue Flieger bauen.
Also die Frage.
Das ist wahrscheinlich auch erhöhen. Ich habe keine Ahnung. Es ist ja manchmal sehr verrückt, was da passiert. Aber gibt es da irgendwie keine
ja.
wieder.
Genau.
Kannst du mir das so dazu sagen? So.
Ja, ich versuch's. Gefährliches Halbwissen. Also die Frage war, ob Temu quasi wirklich eine Gefahr ist und wie ich das einschätze. Ich glaube, kurzfristig auf jeden Fall ein Riesenthema. Das ist so ein bisschen, der Vergleich ist ja häufig so ein bisschen mit Wish gemacht worden, die ersten waren, die das so ein bisschen vorbereitet haben. Mhm. Oder an Alibaba, die gesagt haben, du kannst direkt aus China bestellen oder aus den herstellenden Ländern und wir killen den in der Mitte. Und im Grunde genommen ist ja das, was Amazon auch groß immer forciert hat, zu sagen, wir brauchen eigentlich Leute, die nur Importeur sind, nicht. Und da ein anderes Logo draufknallen. Und für die alles ein Riesenproblem, weil auf einmal ein Temu, ganz anders als ein Wish, mit einem Marketingdruck in den Markt geht, in den USA, aber auch in Deutschland. Also heute, wenn du dir allein die Google-Anzeigen anschaust, ist Temu drin, also auch Digital Journey, Sponsorship und alles sowas. Und ich habe ein wunderbares Beispiel. Ich habe mich am Knie verletzt, habe mir hier die Bandage, kannst jetzt eine teure zum Arzt gehen, kannst dir, nein, weiß ich was, und bis dahin holst du dir eine für morgen oder weiß ich was. Und Tape, so eine Kniebandage auf Amazon, kostet 16 Euro, ist immerhin noch mal deutlich größer als das Ding, was dir verschreiben wird, für 80, was dann wahrscheinlich die Krankenkasse zahlt. Oder auf Temu 1,60 Euro. Und das ist nicht Rabatt, also da zahlen die unheimlich drauf, ist ihnen scheißegal, die wollen nur in den Markt rein. Aber die Firma, die ihr Geld damit verdient hat, diese Sachen irgendwo zu bestellen, ein anderes Logo drauf zu packen und wieder weiter zu verkaufen, hat ein unheimliches Problem, weil im Grunde genommen ist deren Job ja eigentlich nur als Importeur zu agieren und das so aufzubreiten, dass es ein Deutscher kauft. Das ist geil, eine Marke drumherum zu bauen und dann ist das so. Und natürlich, und da sind wir an einem Riesenpunkt, warum ich sage, okay, ich glaube, dass in der EU sehr viel schneller was passiert, als manche denken. Es gibt genug Produkte, da muss halt ein Importeur für haften, muss drauf gucken, weil es halt also hochgradig gefährlich ist. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht da meine Schneidebrettchen kaufen oder mein irgendein Ladegerät, weil keine Sau halt sagen kann, fackel das mein Haus ab oder vergifte ich mich damit. Mhm. Ja, Kinderspiel, also
oh Gott.
Ja, ich habe keine Kinder, deswegen, aber ist mein Haus wichtiger so. Aber im Grunde genommen ist es, muss man aber sagen, dass gerade wer kauft auf Temu, es sind Zielgruppe, sind Mütter, die sich gelangweilt fühlen, wo ein bisschen Gamification drin ist, wo du einfach mal durch, hier Köln, Kölner Karneval, egal mit wem du gesprochen hast, wo hast du den Teil deines Kostüms her? Ja, hab ich hier Schein, Temu, weiß ich was so. Und weil das sind genau die Produkte, wo du kein Risiko siehst, muss eh nicht lange halten, danach ja, völlig voll. Völlig durch. Und das ist für diese klassischen, sage ich mal, Aggregatoren, die ja, ein Teil ihres Geschäftsmodells darauf waren, dass die, viele Firmen, die so ein Zeug importiert haben und einen guten Trend erkannt haben, das alles zusammengefasst. Ein Riesenproblem für die jetzt nochmal neben dem ganzen Finanz. Ja, und das hat es aber, muss man sagen, selbst wenn Temo, die haben riesige Kriegskassen, aber da wird es ja weiter von geben. Und die letzten Artikel gingen ja auch, also sage ich mal jetzt, wenn wir jetzt mal auf wirklich globale Ökonomie gehen, sagen sie, okay, der Wachstum aus China kam bis zum letzten Parteitag vor allem aus Beton. Jetzt soll der Handel und die Produktion von Handelsgütern wieder forciert werden. Wo soll das ganze Zeug denn landen? Das heißt, es gibt mit der Infrastruktur, die gebaut wurde durch Seidenstraße, einen unheimlichen Interesse auch von, sag ich mal, staatlicher Seite, das weiter zu pushen, um eine eigene, ja, die eigene quasi Exportland zu werten und also weiter auszubauen. Und deswegen, glaube ich, wird das immer weitergehen in die Richtung. Und im Grunde genommen ist es aber das Gleiche, was ich wahrscheinlich vor 4 Jahren, als ich das erste Mal gefühlt bei dir im Podcast war, das gleiche Thema, wenn ich nur ein Händler bin, der nichts anderes macht, außer Ware reinkaufen, im gewissen Stil zu kaufen, Repackaging zu machen und dann hier wieder zu vertreiben, dann habe ich ein Problem. Und deswegen sehen wir auch organisationsmäßig ganz häufig mittlerweile, dass von Länderteams in europäische Teams zusammengezogen wird. Und also ganz viele Ebenen werden einfach Effizienzen geschaffen. Und Supply Chain ist, wenn ich heute mit der C-Level-Ebene von Herstellern spreche, wo holst du das meiste Geld raus gerade? Klassischer Händler sagt immer im Einkauf. Und wir reden hier auch über Supply Chain. Und das sind die Themen, die jetzt super spannend werden die nächsten Jahre. Gerade wenn wir jetzt in Deutschland oder in Europa die nächsten Jahre nicht so stark wachsen werden. Also, ich würde mir meine Produkte genau anschauen. Und dann würde ich mir überlegen, neben was ist meine Retail-Media-Strategie, was ist eigentlich meine Social-Commerce-Strategie? Weil das ist ja da, wo die Leute abholen. Also wie kann im Grunde genommen, das ist dann wahrscheinlich das, was das Nächste, was wir noch so ein bisschen belächeln, aber im Grunde genommen ist das Social-Commerce-Thema, also ich belächle das nicht, aber was ich so merke bei Kunden, die haben noch keinen Plan dafür. Als Händler muss ich mich eigentlich jetzt gerade damit beschäftigen, anstatt vielleicht, ich gehe jetzt auf den nächsten C-Level Marktplatz, sondern zu sagen, okay, wie kann ich eigentlich meine, die Strategie ausarbeiten? Weil da hole ich jetzt die Kunden dann ab, für die, die da nicht mehr hingehen.
Ja. Also im Hintern kann man jetzt halt so, dass man sagt, ja, super, ich gehe in den nächsten, kann man bei Temo rein halt, ja. Dann spare ich immer meine kompletten Google-Kosten halt. Super, ja, bei Temo zahlt die jetzt, ne? Sehr kurzfristig gedacht. Ja. Würde aber sicher 1-2 Jahre ganz gut funktionieren, ne? Ja.
Wenn ich einen Preispunkt mithalten kann, der da verkauft wird, ne? Also.
Das Problem halt, ja. Genau, genau. Gut, irgendwann, wir haben das Problem mit den Zollgrenzen. Wenn die mal irgendwie verändert würden, wird das auch ganz schnell.
Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es da eine relativ, und das meine ich damit, ich kann mir vorstellen, dass in Europa irgendwann eine relativ rigorose Strafe oder ein Thema draufkommt, weil die sich einfach nichts halten. Und es gibt irgendein politisches Interesse gerade, da das noch nicht ganz zu lösen, weil wenn wir natürlich jetzt alles cutten, dann sagen die, ja, ihr kriegt keine Autos mehr nach China und so. Also es ist ja immer auch auf solchen Ebenen ein Thema. Und aber so wie das gerade läuft, kann das nicht weiterlaufen. Und da wird sich spätestens mit den nächsten Wahlen ein bisschen Randale geben, dass ich glaube, dass da was passiert. Ja. Und ähnlich denken ja die Amerikaner auch. Jetzt mit den Diskussionen, wollen wir TikTok amerikanisch machen? Also die, da wird es in der Richtung auch eine ähnliche Diskussion geben.
Da wird es wahrscheinlich nochmal ein Fans geben.
Ja, also es ist ein, also es ist, glaube ich, auf einer Ebene komplex, die, ich sage immer, above my pay grade, die wir wahrscheinlich gar nicht fassen können, was da gerade passiert. Also wenn einfach ein Unternehmen auf einmal 25 Milliarden Eigenkapital hat, dann kann man sich halt überlegen, was dahinter steckt, ja. Und für mich als kleiner Seller oder auch als große Brand hier, und ich bin keine Love-Brand, dann werde ich mittelfristig Economy of Scale ein Thema haben und ich bin halt man in the middle. Um die beiden Sachen jetzt mal aus dem BWL-Studium rauszuhauen. Im Grunde genommen ist es halt genau das Thema. Ich bin ineffizient, ja, als ihr einer das direkt vom Hersteller rausschickt, solange wir so günstig das Zeug im Flugzeug hier nach Europa reinkriegen.
Ja. Ja. Cool. Geil. Das war eine schöne Ausführung zum Thema Temo. Und bin echt sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Habt ihr noch weitere Fragen? Ja, hau raus.
Ja, feiner Händler, deswegen wieder weg von dem großen Thema Pult, beziehungsweise Agenturen. Tools bieten ja auch Tools für die Agenturen an. Mhm. Ist das absehbar, dass tatsächlich irgendwann die Tools alles übernehmen können und reichen die Daten, die kleine Händler produzieren, überhaupt, um Tools so zu füttern, um gute Entscheidungen zu treffen, kartenmäßig? Mhm.
Oh, dazu gibt's die erste Frage könntest du machen, die zweite kann ich machen. Ich glaube, weil die erste Frage war, sind Tools irgendwann so gut, dass sie Agenturen überflüssig machen? Und die zweite ist, wie können eigentlich Tools bei kleinen Händlern funktionieren? Willst du die erste und nicht die zweite machen?
Ja. Ich glaube, in bestimmten Bereichen sind die es sogar schon. Also wenn ich mir angucke, wie wir früher Ads geschaltet haben, mit irgendwelchen crazy Excel-Listen und weiß der Geier, das manuell Bits anpassen. Also es gibt so ein Klick, Klick, Enter. Also es war so der Lieblings, was dann so ab 19 bis 21 Uhr hier passiert ist, so ungefähr. Ich glaube, wie viel Werkstudenten hatten wir? 30, 40? Also es war quasi Bits anpassen. Das passiert ja schon. So, und wenn ich jetzt rein darum geht, Amazon versucht das natürlich auch mit Autokampagnen, wenn es mir nicht 100% um die Effizienz geht. Und ja, man muss halt sagen, der Schritt, den in Google gegangen ist, die sind ja schon nah dran und die, wenn es so rein darum geht, ich will eine Performance, ich will, die sagen ja gar nicht mehr, was ein Klick kostet, sondern es geht endlich darum, du willst einen Sale machen, wie viel willst du maximal für deinen Sale ausgeben und alles andere dazwischen passiert. Und das ist das, was du im Zweifel willst. Und der Rest dazwischen interessiert dich gar nicht mehr. Du sagst, okay, ich will für, dass jemand bei mir eine Pizza bestellt, 3 Euro ausgeben und dann kümmern die sich darum.
Aber Amazon hat trotzdem einen Schlag dabei, weil es ist Amazon, die wollen ja, dass du viel Geld ausgibst.
Ja, aber wenn es einfach ist, geben mehr Leute ihr Geld aus. Ne? Also man muss ja sagen, viele haben immer noch eine Hemmung, das überhaupt zu tun oder brauchen eine Agentur. Allein was für Geld dann für die Agentur ausgeben wird, kann ja wieder ein Netz stecken. So. Also ich glaube schon, dass es für einen bestimmten Bereich das gibt, aber es wird immer den Performance-Bereich geben, wie auch jetzt bei Google, beziehungsweise die Komplexität im Detail bei Amazon, weil immer Neues entsteht und Amazon ist ja jemand, wir testen. Also die werden immer weiter, Day One, weil neue Sachen rausbringen und dafür macht es Sinn, jemanden zu haben, der dir sagt, ist das sinnvoll oder nicht? Wollen wir da mal Geld reinstecken oder auch nicht? Von daher glaube ich, in diesem Bereich der strategischen, taktischen Beratung und der Integration in der Gesamt-E-Commerce-Strategie brauchst du die Agenturen brauchen, weil es halt sich so schnell immer weiterentwickelt, dass du gar nicht mehr hinterkommst. Also wir haben ja intern so viele Schulungen allein, jede Woche ein Call mit Amazon. Dafür hast du, das lohnt sich nur, wenn du wirklich skalieren kannst.
Ja, also genau, ich sehe da dann Tools auch als verlängerte Werkbank, als Tool für entweder den einzelnen Händler oder für Agenturen, die skalieren und automatisieren und einen Teil einfach weg automatisieren können. Und einen anderen Teil ist halt auch mega wichtig, wie du schon sagst, auf die Trends zu reagieren, auf menschlich Sachen einzuschätzen und zu entscheiden, die einfach Tools nicht entscheiden können und sollten. Zu der anderen Frage bei kleinen Händlern. Ich glaube, kleine Händler mit wenig Daten haben es grundsätzlich doppelt schwer, weil erstens, wenn du klein bist und wenig Daten hast, können automatisierte Systeme wie unseres und Algorithmen und KI oder wie auch immer du es nennst, nicht so gute Entscheidungen treffen. Je weniger Daten, desto schwieriger ist das irgendwie daraus zu lernen und sinnvolle Sachen zu machen. Das ist die erste Herausforderung. Und die zweite ist, dass du grundsätzlich weniger bewegst an Masse. Und deswegen, wenn du es schaffst, aus 100 Euro 20% rauszuholen, hast du halt nur 20 Euro rausgeholt. Wenn du diese 20% bei 100.000 Euro rausholst, bist du irgendwie der King. Und deswegen ist das eine doppelte Herausforderung. Ich meine, das ist der stellen wir uns. Wir als Tool natürlich sehr gerne und ist, glaube ich, da, wo wir unsere Stärke drin haben, möglichst frühzeitig schon Entscheidungen zu treffen, ob jetzt ein Keyword, ein Target, eine Anzeigengruppe, eine Kampagne gut funktioniert oder nicht. Das ist aber, je weniger Daten du hast, desto unsicherer ist die Entscheidung. Und da komme ich als Statistiker irgendwie raus, dass so, ja, viel breiter der Entscheidungsraum kann halt irgendwie hier liegen in die Wahrheit oder da und du gehst halt erstmal in die Mitte und hoffst, okay, mal gucken, dass es passt. Genau, deswegen ist das eine doppelt herausfordernd für Kleine.
Ja.
Ich habe eine ergänzende Frage. Also diese zwei Fragen, die erste war, was machen wir, wenn die Automatisierung so fortgeschritten ist, dass Agenturen überflüssig werden? Und jetzt wurde Google als Beispiel genommen. Aber was damals Google da gemacht hat, war auch Third-Party-Bidding-Tools wie euer überflüssig zu machen, indem sie zum Beispiel sich bestimmte Signale nur für Google beim Bezahlten haben und natürlich alles umsonst zur Verfügung gestellt haben. Nils hat diesen Beispiel mit AMAX-Kampagnen aufgeführt. Was würdest du als Tool-Anbieter machen, falls tatsächlich Amazon eine solche Entscheidung trifft und Amazon Smart Bidding kommt mit exklusiven Signalen nur für Amazon und sogar AMAX-Kampagnen, die alles automatisieren? Mhm. Was kann man das dann machen? Weil zum Beispiel die Google Third-Party Bidding Tools sind damals zum Amazon umgezogen. Sollte man da?
Haben wir gemacht. Genau, also die Frage ist, was machen wir als Toolanbieter, wenn die wir jetzt gerade Automatisierung und Optimierung bei Amazon Ads unterstützen, wenn Amazon selber eine starke, gute Automatisierung anbietet, die das, was wir aktuell machen, überflüssig machen. Und das ist eine sehr gute Frage. Das war uns, weil wir auch davon geprägt waren, aus dem Wandel von Google zu Amazon oder aus den Google-Zeiten, natürlich von Anfang an bewusst und klar, dass das kommen wird und das wird kommen, ist nur eine Frage der Zeit. Und natürlich dann mit unseren Automatisierungen und den Daten, die wir da nutzen, sei es selber irgendwas zu scrapen oder weitere organische Daten zu nutzen, die in der Erfüllung der Geschäftsstrategie holistischer vielleicht ist als die reine Ads-Strategie, zu unterstützen und dann Mehrwert zu bieten. Also das heißt, das war uns von Anfang an klar und das, natürlich wird das kommen, eine AMAX, finde ich einen coolen Namen im Übrigen, wird kommen und unsere Herausforderung als Toolanbieter in dem Fall ist es zu erkennen, okay, wo können wir einen Wert darüber hinaus für unsere Kunden dann bieten. Genau.
Ich würde aber auch sagen, dass Amazon dann ein bisschen andere DNA hat als ein Google, weil Amazon, und da kommen wir wieder auf das Thema mit AWS, die lieben es einfach, Plattform-Provider zu sein und skalieren über Partner. Also das, was wir heute machen, einen Podcast aufnehmen, das ist ja was, was nicht Amazons DNA ist, wo ein Google vielleicht viel besser drin ist. Aber im Grunde genommen, wenn sie es schaffen, eine Infrastruktur zu schaffen, wo mehr Tools wie dieses Tool, also Adference, einen Mehrwert schaffen kann, drauf der Basis, da werden die richtig ihr Geld mit verdienen.
Ich glaube, da hinten wird sich gerade so, okay, belustigt, weil du Adference gesagt hast. Ich glaube, und nicht Adference, aber gut, ich glaube.
Also ist das Brand Guideline.
Ja, ja, als,
okay. Also, wenn sie es schaffen, und dann ist es natürlich geil, entsprechend darauf dann wieder auf der Infrastruktur auch wieder was aufzubauen. Und diese offene Infrastruktur, wenn man dann wieder für da zahlen kann, glaube ich, wird einfach viel, viel stärker noch wachsen. Das heißt, die Tools haben die Möglichkeit eigentlich dann weitere Datenpunkte anzubinden. Mhm. Und das wird spannend. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich die, also auch ihr dann weiterentwickelt, entsprechend um dann zu sagen, ich binde halt mehrere Themen ein, was in Amazon aber nicht interessiert, zu sagen, ich binde jetzt das ERP von dem noch mit ein oder den Datenpunkt von dem, weil das skaliert nicht.
Ja.
Und ich glaube, das ist eine Richtung, wo ich ein Potenzial sehe, auch für die klassischen Bidding-Lösungen. Wenn ich jetzt rein meine PPC-Kampagne optimieren möchte, dann hat Amazon ja von vornherein schon die historischen Daten aus allen anderen PPC-Kampagnen und kann damit schon loslegen. Also ist heute schon so. Aber wenn ich jetzt dahin gehe und sage, okay, ich möchte externe Daten mit integrieren und das mache ich über eine schöne API direkt angeschlossen.
Jo. Ja, in so eine Richtung muss es gehen. Ja. Sehr coole Frage. Gibt es noch weitere? Ich glaube, wir hatten noch nie so viele Fragen im Übrigen bei den Roadshows. Von daher sehr cool, sehr interaktiv. Das gefällt mir. Aber ich glaube, wir sind am Ende. Vielen Dank für die geilen Fragen und Nils, vielen Dank nochmal.
Ja, hat Spaß gemacht.
Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adference.com/discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.